You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Heute der dritte Teil der Serie Nachhaltigkeit in der IT. Ja, in der letzten Folge habe ich die wesentlichen Begriffe, Abkürzungen und Definitionen im Zusammenhang mit nachhaltiger IT zusammengefasst. Und heute möchte ich Antworten auf diese eine Frage liefern, nämlich, was macht IT nachhaltig? Ja, ich habe das letzte Mal gesagt, so im Sinne von Vorgaben und Zielen, so auf qualitativer Ebene, versus echte Parameter und Kennzahlen, so eher auf der quantitativen Ebene. Ja, Nachhaltigkeit ist leider immer noch ein sehr dehnbarer Begriff, ja, und da helfen leider auch die verschiedenen Definitionsansätze nicht, für die ich euch gerne nochmal die letzte Folge empfehlen möchte. Ja. Ja, nachhaltige IT wird in der Regel immer mit einem geringeren Energieverbrauch gleichgesetzt, also sozusagen IT nutzen mit weniger Strom. Ne? Und das ist grundsätzlich ja nicht falsch oder schlecht, ja, im Gegenteil. IT verbraucht Strom und die Reduzierung des Stromverbrauchs ist sicherlich eine wesentliche Stellgröße, um die Nachhaltigkeit von IT zu verbessern. Aus meiner Sicht ist dieser Fokus auf den Energieverbrauch allerdings viel zu eingeschränkt. Was bringt es mir, ein energiesparsames Smartphone zu nutzen, na, welches aus Materialien hergestellt wurde, die unter schlechten Arbeitsbedingungen gefördert wurden, oder wo die Menschen in der Produktion kein vernünftiges Gehalt beziehen oder der Arbeitsschutz missachtet wird? Ja, ihr seht schon, Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur Energieeffizienz. Ja, dementsprechend habe ich die Idee hinter dem ESG-Framework, nämlich Environmental Social Governance, genommen und entsprechend Parameter für nachhaltige IT abgeleitet. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die von mir heute vorgestellten Parameter aktuell von keinem bereits etablierten Standard adressiert werden. Und der ISO-Standard 1977-13 wird damit wohl der erste ISO-Standard sein, der sich diesem Thema ganzheitlich, ich weiß, schwieriger und ausgekauter Begriff, ja, annimmt. Ja. Gute Ansätze, die über das Thema Energieeffizienz hinausgehen, gibt es sehr wohl. Ja. Aber auch da kann man sagen, es befindet sich alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und es ist eben viel Bewegung drin. GreenOps ist meines Erachtens einer der wenigen Frameworks, na, Achtung, immer noch in der Entwicklung, der annähernd die gleichen Elemente beinhalten wird, wie die technische Spezifikation, an der ich gerade arbeite. Kein Wunder, einer der wesentlichen Mitstreiter auf der GreenOps-Seite ist wiederum Venkat, mein guter Freund aus Indien, der mich auch bei der Erstellung der Entwurfsfassung für die ISO 1977-13 unterstützt. Was gibt es also aktuell an Standards oder Ansätzen? Ja? Zu nennen wären da beispielsweise Green Software, ne, zusammen mit der Green Software Foundation, dann haben wir Green Hardware und wie bereits erwähnt Green Ops. Aber schauen wir uns das doch mal an, ne, also Green Software. Wenn man sich das mal bei Google durchliest, was man da an Suchergebnissen findet, alles fokussiert sich auf die Entwicklung von Software, die dann möglichst wenig Compute und Infrastructure Ressourcen verbraucht. Das ist ja schon ein ziemlicher Zungenspreizer, ne? Aber dann eben am Ende wiederum weniger Strom. Also einfach intelligente Software, weniger Compute-Ressourcen, weniger Infrastruktur bedeutet eben auch, ne, kann kleiner sein, braucht weniger Strom. Das ist ein gutes Ziel, keine Frage. Nehmen wir mal Green Hardware. Ne? Hier kommen natürlich dann plötzlich auch Aspekte wie Recycling zum Tragen und das ist schon mal ein Schritt weiter gedacht. Aber auch hier wiederum das Thema Dekarbonisierung im Fokus. Also mit anderen Worten, weniger Stromverbrauch und damit weniger Verbrennen von fossilen Energieträgern am Ende weniger CO2. Ja, lasst uns doch hier mal mit einem 360-Grad-Ansatz an die Bewertung herangehen. Ja? Also wenn man mal so ganzheitlich auf das Thema schaut, wie schon gesagt, das ist ein etwas ausgekauter Begriff und hier und da vielleicht auch ein bisschen verrissen. Aber wenn man das macht, dann stellt man fest, dass für die Herstellung, Nutzung und irgendwann natürlich auch für die Ausmusterung oder hart ausgedrückt Verschrottung von IT-Assets oder von IT verschiedene Parameter wichtig wären. Welche sind das? Ich habe heute auf meinem Whiteboard eine Abbildung, die ich gerne mit euch durchsprechen möchte. Und diese Abbildung ist dann eben auch in dem aktuellen Entwurf der 1977-13 enthalten. Und ich hoffe, dass die ISO-Editoren jetzt diese Abbildung auch so akzeptieren werden. Ich hoffe, die wird man gut jetzt, ich sage jetzt mal, in der Präsentation sehen, die ihr im Hintergrund hier auf meinem Whiteboard hoffentlich erkennen könnt. Wahrscheinlich mit Weiß auf Weiß wird es ein bisschen schwierig, aber ich lese die einzelnen Punkte vor, sodass ihr das dann entsprechend auch nachvollziehen könnt. Genau. Also wie gesagt, 360-Grad-Ansatz. Und wenn man sich jetzt erstmal überlegt, na, wir reden natürlich auch, wenn wir jetzt innerhalb dieser technischen Spezifikation von nachhaltiger IT sprechen, auch gerne mal von Green IT. Ja, und dann, ich habe das mal hier in die Mitte gestellt, als Green IT Service. Jetzt habe ich natürlich keine schöne Stiftfarbe, das können wir natürlich sofort ändern und machen dann einfach mal hier mit dieser Farbe weiter. Ja. Green IT Services. Ja, Green IT Services wiederum, ne, da könnte man sofort an Green Ops denken, ne, denn auch Cloud Services sollen einfach grüner werden. Ne, da geht es eben auch um die Frage, wie werden die Rechenzentren betrieben, ne, wie viel Technik steht da drin, aber eben im Falle eines Falles auch, wie ist der Service konzipiert. Ne. Aber wiederum, Green IT Service, ja, IT nochmal, läuft nicht im luftleeren Raum, braucht eben auch Hardware, ne, also Green Hardware und auf der anderen Seite Green Software. Ich habe die Begriffe natürlich verwendet, weil sie sich mittlerweile eben einfach auch so weit durchgesetzt haben. Aber für mich ist eben Green IT Services oder Green Hardware und Green Software eben mehr als nur weniger Energieverbrauch. So, dann nehme ich mal kurz die Umrandungen hier weg, damit man eben wiederum sehen kann, auf was ich jetzt als nächstes eingehen möchte. Also das Erste, was natürlich trotzdem in den Kopf kommt, wenn man eben an Green denkt, ne, dann reden wir ja auch alleine durch CSRD eben immer über das Thema CO2-Emissionen, ne, Greenhouse Gases. Und da denkt man eben bei Greenhouse Gases eben an, ja, ich sage jetzt mal, klassisch das Verbrennen von irgendwelchen fossilen Brennstoffen zur Erzeugung von Energie. Ja, nochmal. Dazu kommen wir gleich, aber eigentlich, und jetzt muss ich ein Stück hier weiter zur Seite treten, ist für mich eins noch eben durchaus wichtiger. Ne? Nochmal gemäß dem ESG-Motto, hier mehr auf das Thema Social and Governance. Und das ist nämlich der ganze Teil, wie arbeitet man hier am Ende mit einem Lieferanten oder Dienstleister zusammen? Von wem beziehe ich am Ende eben meine IT-Assets? Ne? Welche Corporate Ethics hat diese Organisation und dementsprechend habe ich dann eben für die ISO 1977-13 einen sogenannten Sustainability Conduct definiert, der eben, ich sage jetzt mal, kann man wirklich so formulieren, dann eben eine Mindestanforderung ist. Mit anderen Worten, ein Dienstleister, ein Lieferant, ein Partner, der diese Bedingungen nicht erfüllt, wäre im Sinne dann eben dieses, ja, ich sag mal, dieser technischen Spezifikation und der Anforderung daraus, eigentlich auszulisten, ja, oder die Geschäftsbeziehung wäre zumindest zum Ende der regulären Vertragslaufzeit dann eben zu beenden und nicht fortzuführen. Ja, was macht eigentlich jetzt eben diesen Sustainability Conduct aus? Also Sustainability Conduct ist sozusagen nachhaltiges Verhalten. Ja. Da gibt es im Wesentlichen, ich sage jetzt mal, diese fünf Punkte, die hier auch abgebildet sind. Das erste wäre beispielsweise eben die Einhaltung von, hier heißt es Human and Labor Rights, also mit anderen Worten die Beachtung von Menschenrechten, von Arbeitsrechten. Da ist die Frage also, wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Achte ich auf Arbeitsschutz? Sorge ich für eine gute Bezahlung? Ist mir das sowieso wichtig, wie es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht? Ja. Im Sinne von Arbeitsschutz kommt dann eben als nächster Punkt auch dieser Teil hier zum Tragen, nämlich Occupational Health and Safety. Da geht es also ganz konkret eben um Sicherheit am Arbeitsplatz. Ne? Also was weiß ich, wie sorge ich dafür, dass das eben ein wirklich sicheres Arbeitsumfeld hat, egal was das jetzt ist, ob es jetzt im Büro ist oder meinetwegen natürlich auch in einer konkreten Fertigung. Aber denken wir mal einen Schritt weiter. Das geht ja bei dem Thema Produktion von IT-Assets bis hin zur Gewinnung von Rohstoffen. Ja? Und das ist immer die Frage, ne? Wo kommen die her? Gibt ja nur viel Diskussion, beispielsweise auch um Elektroautos und wie eigentlich das Lithium gewonnen wird, was dann in den Akkus drin steckt. Ne? Und damit kann man ja im Einzelnen, ja, ich sage jetzt mal, nicht nur die Umwelt verschmutzen, sondern eben, ich sage jetzt mal, die Personen, die dort letztendlich dieses Lithium fördern, sind vielleicht jetzt nicht wirklich ausreichend gesichert und müssen eben im Einzelfall auch unter etwas widrigen Bedingungen das Ganze machen. Ne? Ja, und dem eigentlich direkt damit verbunden der Aspekt Environmental Protection. Also wenn ich schon mit einem Unternehmen zusammenarbeite oder von einem Unternehmen Assets beziehe oder eben Services, ne, die wiederum auf IT-Assets aufsetzen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass auch das Unternehmen, ich sage es jetzt mal, einen gleichen Wertekanon hat dann wie ich, wenn ich eben über nachhaltige IT spreche und sich natürlich grundsätzlich auch dann eben mit dem Thema Umweltschutz befasst. Ja, also auch da braucht es dann entsprechend eine gewisse Fürsorge, auch ich sage jetzt mal die Erfüllung bestimmter Standards. Beispielsweise könnte das sowas sein wie auch die Einführung eines Environmental Management Systems, also 14001 und so weiter. Dann haben wir als nächsten Punkt hier Conduct in Business Environment. Da geht es also wirklich, ich sage es mal, noch so um grundsätzliche, ja, ich sage es mal, Umsetzungen von dann eben meiner eigentlichen Geschäftspraxis. Ne? Ich jetzt nochmal als Dienstleister gesprochen, wie gehe ich damit um? Geldwäsche, ne? Wettbewerb, Interessenskonflikte, ich sage jetzt mal so Themen eben wie Vorteilsnahme, Invitation and Gifts oder eben hier Corruption and Bribery. Das möchte ich eben auch definitiv ausschließen. Und dementsprechend braucht es natürlich auch dafür ein gewisses Signal des Dienstleisters, des Lieferanten, des Herstellers von einem IT-Asset. Ne? Dann könnten wir sagen, hat er eben auch einen Sustainability-Kontakt, den wir so akzeptieren. Und zu guter Letzt natürlich, wie sieht meine Supplier-Relation als solches aus? Also sieht er mich eben als, ich sage jetzt mal, Kunde und geht mit mir auch entsprechend um? Oder bin ich einfach im Falle eines Falles, ich sage jetzt mal, nur eine Nummer und er ist froh, wenn er mir seine ganzen Sachen verkauft hat. Und am besten so viel wie möglich. Ne? Also noch nicht mal darauf achtet, dass er mir wirklich auch nur die Dinge verkauft, die ich wirklich brauche, weil das wäre ja dann am Ende wirklich nachhaltig. Wer kauft schon Sachen, die er dann am Ende rumliegen hat? Ne? Gut, das zum Thema Sustainability Conduct. Übrigens eben in dieser technischen Spezifikation habe ich diese Parameter mal ganz bewusst vorangestellt und habe gesagt, das ist für mich wichtiger als tatsächlich erstmal das Thema weniger Energieverbrauch. Ja? Denn, wie schon gesagt, da gibt es ganz viele Unternehmen, auch bekannte Marken, wo ich jetzt sagen würde, ja, ist ja schön, ihr baut jetzt Geräte, die weniger Strom verbrauchen. Ne? Dann schaue ich mal am Ende, wie ihr eigentlich umgeht, auch mit solchen Dingen. Jetzt nehmen wir mal so nochmal dieses Beispiel. Wo werden eben heute Werke hingesetzt? Ne? Wo es möglichst einen geringen Arbeitslohn hat, wo man wenig Steuern zahlen muss. Naja, und ich könnte jetzt so ein bisschen weitermachen. Und dann fallen euch garantiert ein paar Marken ein, wo man dann sagen müsste, ne, die würden eigentlich aus diesen Gesichtspunkten heraus irgendwann dann mal ausgelistet werden. Ne? Einer, der in dem Zusammenhang natürlich, ich sage mal im positiven Sinne auffällt, der ist auch übrigens als Beispiel benannt, innerhalb des Entwurfs der technischen Spezifikation ist der Hersteller des sogenannten Fairphones. Ne? Weil der achtet beispielsweise auch genau auf diese Dinge und stellt das auch auf seiner Webseite entsprechend dar. Und ich sage ganz ehrlich, auch solche Signale, ne, dass man sich eben auch an solche Regeln hält, dass man also so einen Code of Conduct befolgt, ne, dass man bestimmte Corporate oder Business Ethics umsetzt, finde ich eine tolle Sache. Ne? Und das gehört für mich ganz weit nach vorn. Also eigentlich, ich sage jetzt mal, noch vor das Environmental, weil man könnte sagen, wenn das gegeben ist, wird das Unternehmen automatisch sich auch dann eben um diese anderen Aspekte kümmern. So, welche sind dann diese anderen Aspekte? Also nochmal, was macht IT eigentlich nachhaltig? Und natürlich haben wir jetzt hier oben den Bereich, ich habe den mal umschrieben mit Resource Consumption. Jetzt habe ich das leider ein bisschen durchgestrichen. Wer sich also das Video in parallel zum Podcast anschaut, sieht dann hoffentlich jetzt eben hier eine entsprechende Umrandung um den Bereich Resource Consumption. Naja, Ressourcen. Ressourcen gibt es viele. Ne? Also ich sage nochmal, also auch das Material, aus dem ein IT-Asset besteht, ist eine Ressource. Es geht also nicht nur um Strom hier, das ist der Bereich hier, ja? Also Energy Consumption. Natürlich ist das nicht von der Hand zu weisen und im Sinne von CO2-Einsparungen ist sicherlich das Thema Energie ganz weit vor. Aber nichtsdestotrotz, ne, neben der Energy Consumption, ne, gibt es eben noch ein paar andere Dinge, die hier zu berücksichtigen sind. Da wären als nächstes beispielsweise die Compute and IT Infrastructure Consumption. Da komme ich jetzt so ein bisschen in Richtung dessen, was die Green Software Foundation dann eben mit der Definition von Green Software auch verbindet. Also ich baue eine Software und sorge.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dafür, dass sie möglichst wenig Speicher verbraucht, möglichst wenig CPU, möglichst wenig Storage, möglichst wenig Network Traffic. Na, ich meine, man kann ja sich mal an so eine Architektur von so einer Software heranwagen und überlegen, wie baue ich die auf? Und ich muss dazu sagen, ne, also ich habe auch in meiner Familie jemanden, der jetzt Informatik studiert, das ist nämlich mein ältester Sohn, und der kriegt natürlich auch heute beigebracht, wie man am Ende Software entwickelt. Ich habe jetzt auch erst vor kurzem an der TU, das würde jetzt, oh Gott, das bringt wahrscheinlich mich ganz, ganz weit nach vorne. Nee, im Gegenteil, bei dem, wo ich gewesen bin, ich war an der Universität Leipzig und durfte dort auch mal was zum Thema Design Patterns am Lehrstuhl für Informatik dann präsentieren im Rahmen einer Vorlesung. Und da ging es eben auch so um die Frage, ne, also wie baut man eigentlich Software auf? Und das ist interessant, wenn man sich eben heute mal anschaut. Software hat noch nicht wirklich immer genau diesen grünen Stempel. Ne? Da ist teilweise eben viel unnützer Code, ne? Ich sage jetzt mal unnötige Schleifen, komplexe Datenmodelle, Redundanzen an jeder Ecke. Ne? Und das führt eben dazu, dass die Systeme heute mehr CPU benötigen, mehr Speicher, mehr Storage oder mehr Netzwerk-Traffic. Ne? Kann sich mal überlegen, ne? Früher konnte man eigentlich mit einem relativ kleinen PC doch ganz normal mit seiner Textverarbeitung arbeiten. Ich nehme das jetzt mal nur als Beispiel. Ne? Heute, glaube ich, brauchst du für eine Office-Installation gefühlt schon irgendwie so ein halbes Gigabyte. Ne? Da muss man doch mal drüber nachdenken. Vielleicht ist es sogar viel, viel mehr. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ne? Der erste Rechner, wo ich Textverarbeitung gemacht habe, ne, der hatte, glaube ich, alles in allem, glaube ich, 1 Megabyte Speicher. Ja. Ja, würde jetzt jeder sagen, ja, hier vergleichst du Äpfel mit Birnen. Natürlich ist die Funktionalität viel besser und natürlich ist das User Interface viel besser. Ne? Es geht darum, nur um User Experience. Ja, aber da glaube ich, ist eben auch viel Ballast mit dabei. Ganz interessant, wenn man mal darüber nachdenkt, dass einfach zum Beispiel die Cloud-Version von den Office-Produkten von Microsoft eine extrem abgespeckte Funktionalität haben. Ne? Und wenn man aber sich das mal anschaut, denkt man, ja, eigentlich müsste das reichen. Und es reicht auch in der Regel. Ne? Also da ist sicherlich auch schon mal so ein bisschen Coach-Abspecken angesagt gewesen. Ne? Einfach mal ein bisschen schlanker, ne? Schmale Brust machen. Das ist das Thema Compute IT Infrastructure Consumption. Ne? So, natürlich bleibt aber neben diesen Dingen natürlich auch noch der Bereich Material-Consumption, also der Materialverbrauch von einem IT-Asset. Da sind wir natürlich jetzt ganz klar im Bereich Hardware. Ja? Aber die Frage wäre eben auch, was versteht man jetzt unter Material Consumption? Also Nummer eins ist natürlich die Frage, wie viel Material braucht es überhaupt? Ne? Ich kann natürlich ein Gerät nehmen, das wiegt irgendwie dann gefühlt eine Tonne. Ne? Ja, vielleicht braucht es das aber nicht. Ne? Also was ist wiederum der Einsatzzweck für ein solches Gerät? Gibt sicherlich Anwendungsbereiche, wo die Geräte robuster sein müssen. Und ich habe mal ganz bewusst hier was hingeschrieben, hier oben steht Durability, ne? Also wenn man so will, ein Aspekt, der also die, ja, ich will nicht sagen unbedingt Langlebigkeit, aber die Ausdauer, ne? die Belastbarkeit eines IT-Assets in den Vordergrund stellt. Ne? Aber es macht eben keinen Sinn, ich sage jetzt mal, auch so ein Smartphone zu bauen, was einfach, ich sage jetzt mal, so gebaut ist, dass es gefühlt aus dem 10. Stockwerk fallen könnte, ne? Auch wenn da irgendwelche Challenges bei TikTok existieren. ne, dann sollen die Leute das machen mit dem Risiko, dass was kaputt gehen kann. Ne? Natürlich wollen wir nicht, dass wenn es aus der normalen Höhe, ne, wo man so ein Telefon oder so ein Smartphone hält, runterfällt, dass dann sofort auch, ich sage jetzt mal, der Screen kaputt geht. Ne? Oder da irgendwie so eben, ich sage jetzt mal, irgendeine andere Funktion plötzlich eingeschränkt ist. Ne? Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich glaube teilweise, da ist natürlich auch wiederum so Haptik entscheidend. Ne? Wir wollen das, manchmal braucht es ja, wir haben so dieses Wertigkeitsgefühl. Ne? Etwas muss schwer sein, dass es irgendwie gut ist. Ne? Es muss aber auch nicht unbedingt aus Plastik sein, damit es leichter ist. Ne? Also es muss aber auch nicht aus Titan sein, weil es schon wieder vielleicht viel zu übertrieben ist. Ne? Also habe ich wirklich das richtige Material für den Einsatzzweck? Ne? Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch aus meiner Sicht. So, na, Quantity haben wir schon drüber gesprochen und Type, ne, das ist also wirklich eben die Art des Materials, die dann dafür zur Verwendung kommt. Bei Type, da sind noch solche Aspekte natürlich relevant, wie ist das Ganze am Ende auch verarbeitet, also wie ist es zusammengefügt, ja? Wird das geschraubt, wird das geklebt, wird das verschweißt, ne? Ihr könnt euch mal überlegen, wie leicht es heute ist, an irgendeinem Asset, egal was es jetzt ist, ich habe nochmal das Smartphone-Beispiel, aber nehmt auch ein Notebook, wie leicht es heute ist, erstmal überhaupt das Gehäuse zu öffnen und dort ein fehlerhaftes Teil auszutauschen, einen kaputten Bildschirm, einen kaputten Speicher, ne? Einen kaputten Akku, ne? Und dann merkt man schon, da gibt es bestimmt Gerätehersteller, die machen das nicht ganz so gut, ne? Und jetzt ist erst vor kurzem wieder eine neue Gesetzesgebung, zumindest im Anrollen, das Recht auf Reparatur. Ja, wird also ganz, ganz spannend. Und das ist jetzt unter anderem auch ganz explizit für das Thema Elektronik. Also jetzt wirklich so die klassischen IT-Geräte, die man auch vielleicht privat nutzt, also PC, ne? Smart TV, da steckt eben auch ein bisschen IT mit drin, aber denkt bitte an eben so Smartphones, Wearables und so weiter. Ne? Also ich stelle mir mal vor, wie will man sowas eigentlich reparieren, ne? Also das ist das, was dem Thema Type, Quantity und Durability hier oben ausmacht im Bereich Resource Consumption. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der ist ja aber ein bisschen andersfarbig markiert mit so einem kleinen Farbverlauf, weil der hier nämlich auf einen anderen Bereich noch abstellt. Das ist nämlich die sogenannte Recycling-Quota. Ne? Also wie viel von dem, was ich am Ende an Material verwende für ein IT-Asset, stammt eigentlich eben aus recyceltem Material. Na, jetzt kann man sich vorstellen, ein Computerchip ist vielleicht schwierig aus recyceltem Material herzustellen, aber zumindest das Gehäuse, ne, das Armband. Ich fand es ganz spannend, also wie gesagt, ich habe hier eine Apple Watch, ne, das spielt jetzt keine Rolle, gilt auch für andere Hersteller. Und das, also wo Apple total viel Wert drauf legt, ist, dass das Armband hier aus 100% recyceltem Material besteht. Daumen hoch, Apple, ganz, ganz großes Kino, ja. Das kann besser werden. Ne? Also wie gesagt, das Fairphone, ich glaube, das Fairphone hat mittlerweile einen Recyclinganteil von, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, von 70%. Ja? Plus die Materialien, die dann verwendet werden für die Herstellung der Chips etc., da geht es auch um Konfliktmineralien und so weiter und so fort, ist alles eben in fairer Art und Weise von Lieferanten bezogen worden, die dann eben sich an diesen Sustainability Conduct halten. Ne? Recyclingquote, also wie viel von dem, was man hat, an dem Asset ist eigentlich recyceltes Material. Und Achtung, natürlich nicht zu vernachlässigen, wie viel von dem, was dann in so einem Asset eben drinsteckt an Material, ne? Also es ist ja nur bei Hardware logischerweise eigentlich alles, ne? Wie viel kann ich davon dann final recyceln? Ne? Und nimmt mir so ein Hersteller das auch wieder ab, ja? Um es dann entsprechend auch vernünftig zu recyceln, also die einzelnen Materialien zu trennen, um sie dann auch wieder zu verwenden. So. Also ein weiterer wichtiger Parameter für nachhaltige IT, ne? Resource Consumption, aber eben jetzt mit all diesen Dimensionen dahinter. Letzter Aspekt, ja, nachhaltige IT, ja, es bringt mir halt eben auch nicht unbedingt was, wenn ich ein Gerät habe, das kommt vielleicht von einem guten Lieferanten, der hält sich eben hier an diesen Sustainability Conduct, ne? Das verbraucht wenig Strom, ja, das verbraucht auch wenig Compute- und Infrastrukturressourcen, wenig Material, ist meinetwegen sogar noch mit einer hohen Recyclingquote. Ich könnte sagen, hey, super, Daumen hoch, ne? Top gemacht. Aber dann kann ich es leider nicht reparieren. Ne? Jetzt kommen wir zu diesen Themen, die ich schon so ein bisschen angerissen habe. Ne? Also hier unten geht es um Lifecycle Management, ein ganz wesentlicher Bereich auch nach meinem Dafürhalten. Ne? Wir kaufen uns die Assets natürlich, dass sie uns lange erhalten bleiben, uns lange Nutzen stiften. Na, und das bedeutet, ne, abgesehen von so Durability-Themen, wie ich sie oben aufgezeigt habe im Bereich Resource Consumption, dass ich natürlich diese Geräte Nummer 1 maintainen kann, also dass ich sie warten kann, dass ich sie aktualisieren kann, dass ich sie reparieren kann. Ne? Maintainability, Repairability. Ne? Hinter diesen beiden Bereichen verbergen sich dann auch noch so Themen wie zum Beispiel Modularity, also wie modular ist ein Asset. Ne? Also kann ich dort beispielsweise noch eine weitere Karte reinstecken? Kann ich in eine Karte, die nicht mehr gut ist, rausnehmen und durch eine neue ersetzen? Kann ich eben einen anderen Chip reinsetzen, der das wieder schnell macht? Ne? Extensibility, das ist das, ne, was eben ich auch schon gerade gesagt habe. Also wie kann ich Dinge erweitern? Kann ich eben über Standard-Schnittstellen oder ich sage es mal Steckverbindungen bestimmte Sachen eben an das Gerät ranstecken, um es dann eben auch auf dem Weg zu erweitern. Ne? Oder ist eben von vornherein festgelegt, den Akku kriegst du nie raus, das Display kannst du nicht wechseln und Speicher erweitern kannst du auch nicht. Ne? Zwinker, zwinker. Ne? Ja, und das setzt natürlich nochmal eins voraus, wenn ich das erstmal reparieren und warten will, dann brauche ich ja auch eine Accessibility. Also wie komme ich in das Gerät rein? Ne? Und jetzt reden wir wieder über so Themen wie, wie ist es eigentlich verbaut? Ne? Es ist ja heute auch nachvollziehbar, dass manchmal aus Gründen der Stabilität eher geschweißt als vielleicht nur gesteckt wird. Ne? Aber statt schweißen oder verkleben könnte man ja beispielsweise auch verschrauben. Ja? Aber vielleicht ist das im Produktionsprozess zu kompliziert und macht so ein Gerät teurer. Oder könnten wir ja sagen, wir sind ja auch mal bereit, etwas mehr Geld auszugeben. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass wir erstmal Geld sparen wollen, weil wir weniger Energie verbrauchen und damit auch dem Planeten was Gutes tun. Nein, wir sind auch bereit, etwas mehr zu bezahlen für ein Gerät, was uns aber diese Flexibilität hier unten ermöglicht, wenn es um das Thema Lifecycle Management geht. Ein Aspekt, den ich hier oben noch aufgenommen habe in dem Bereich Lifecycle Management, ist noch das Thema Scalability. Also wie sind diese Systeme heute auch in der, ich sage jetzt mal, Ausbaubarkeit, also lassen die sich eben auch, ich sag jetzt mal, gegebenenfalls durch mehr als einen Anwender nutzen, ja, oder kann ich eben im Falle eines Falles dort auch bestimmte Ressourcen in einem solchen System deaktivieren und dann eben auch anderweitig verwenden, ne? Und in so einem Zusammenhang fallen sofort Leuten wahrscheinlich so Themen ein wie Cloud, ja. Das ist ja genau der Aspekt, der bei Cloud heute interessant ist. Also da gibt es große Infrastrukturbereiche mit jeder Menge Serverkapazität, Serverressourcen im Sinne von Compute oder eben den ganzen anderen Parametern wie Memory, Storage und so weiter. Und wenn ich natürlich dann eben einen Server brauche, eine Serverinstanz und dann eine zweite, dann muss jetzt der, ich sage mal, Hyperscaler wie Microsoft beispielsweise jetzt nicht da irgendwie direkt erstmal eine neue, ich sag mal, einen neuen Rack da reinschieben ins Rechenzentrum, um meine Anforderungen zu erfüllen. Man kann also viel besser im Sinne von Skalierbarkeit die verschiedenen Bedarfe eines Anwenders wie mich oder von meinem Unternehmen über so eine Datacenter-Struktur abdecken mit Virtualisierung und so weiter. Na, das ist das Thema Scalability. Also sowohl Scale-up als auch Scale-down. Na, also ganz, ganz spannendes Thema und in dem Zusammenhang übrigens auch aus Sicht von GreenOps ein ganz wesentlicher Aspekt, der dann eben für das Thema Cloud spricht. Und zu guter Letzt natürlich, hier unten habe ich noch den Bereich Recyclability. Also die Frage, ne, kann ich so ein Gerät eben auch wieder recyceln lassen? Ja, also da geht es natürlich auch hier, jetzt nochmal ein Aspekt, ne, Returnability. Also ich kann es nicht nur recyceln, sondern ich habe die Möglichkeit, das eben auch meinetwegen an den zertifizierten Recycler abzugeben oder an den ursprünglichen Lieferanten, der dann das Ganze für mich einem Wiederverwertungsprozess zuführt. Ja, das sind mal all die Parameter, die in dem Zusammenhang, wenn es um nachhaltige IT geht, mir eingefallen sind. Also gerne, wenn da jemandem noch was anderes einfällt, das ist natürlich auch hier im Einzelnen sehr verkürzt dargestellt. Ich habe das alles dann eben auch in dieser technischen Spezifikation mit Beispielen unterlegt, auch mit einigen Rechenbeispielen, um eben dann auch mal aufzuzeigen, was sich hier konkret eben dann an, ich sage jetzt mal, Zielgröße ergibt, also so im klassischen Sinne von KPIs oder KRIs, ja? Also Key Performance Indicators oder Key Risk Indicators. Ja? Und dann kommt man relativ schnell darauf, naja, ich sage nochmal, okay, Energieverbrauch, ne? Ich kann das ja in entsprechenden Wattstunden ausrechnen, wie viel Energie irgendwo verbraucht wird, wenn es um Compute und IT Infrastructure Consumption geht, da muss ich einfach nachhalten, ich sage jetzt mal am Ende, wie viel CPU benötigt wird, um eine Software auszuführen, ja? Wie viel CPU am Ende eben in so einem System drinsteckt. Ihr könnt euch ja vielleicht noch an diese Abkürzung EP erinnern oder PUE. Wie gesagt, guckt euch bitte nochmal den Podcast von vorletzter oder letzter Woche an, je nachdem, wann ihr das jetzt hier seht. Da wird das ja auch nochmal als Definition erklärt. Ja, und das sind jetzt genau auch solche Parameter, die ich mir dann anschauen kann. Also wie viel von den eigentlichen Ressourcen nutze ich effektiv für das Ausführen von Software? Ne? Und da kann ich ja im Falle eines Falles, ja auch im Sinne von Nachhaltigkeit, da schmeiße ich jetzt nicht unbedingt das System weg, sondern ich würde ja im Falle eines Falles auch im Sinne von Scalability vielleicht dann noch einen weiteren Workload draufholen. Oder wenn jetzt wirklich das Gerät ausgetauscht werden muss, weil es jetzt mal technisch obsolet ist oder eben wirklich final defekt und ich es nicht mehr reparieren kann, dann sorge ich eben dafür, dass ich mir dann eben ein IT-Asset kaufe, ein Stück Hardware, was eben meinen Anforderungen genügt, ne, damit ich eben auch diesem Aspekt der Resource Consumption entsprechend Rechnung trage. Ja, das mal so ein kurzes Beispiel noch. Wie gesagt, genauere Beispiele folgen auch in einer der nächsten Folgen. Und an der Stelle bin ich erstmal am Ende. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.